Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelwerk, dem einzigen Premium-Podcast ohne Co-Podcasterin. Ich wollte heute eigentlich eine Folge mit Merlin aufnehmen, aber die ist leider kurzfristig krank geworden. Und damit diesen Sonntag bzw. Montag doch noch eine Folge erscheint, habe ich mich dazu entschlossen, dass wir jetzt einfach heute mal wieder unter uns sind. Ich habe mir einige Themen rausgesucht, über die ich sowieso sehr gerne reden wollen würde. Ein paar Spiele, die ich in letzter Zeit gespielt habe und die ich sehr interessant fand. Es gibt aber auch ein paar Themen, ein paar Spiele, über die will ich unbedingt mit Merlin reden, weil ich da ihre Meinung und ihre Reaktion dazu hören will. Und ich weiß, dass sie auch ein paar Spiele im Petto hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich heute ein paar super spannende Themen. Insgesamt soll es heute um 3 Spiele gehen, die ich jetzt in letzter Zeit, oder sogar, nee, warte mal, machen wir 4 draus eventuell. 3 bis 4 Spiele, ich überlege es mir noch, schauen wir mal gegen Ende, ob ich das letzte Thema noch mit aufnehme, über die ich heute gerne reden würde, nämlich Spiele, die ich in letzter Zeit ziemlich viel gespielt habe, angespielt habe oder eben jetzt auch durchgespielt habe und die mich sehr fasziniert haben oder vielleicht sogar begeistert. Und ja, genau, da ist vielleicht der ein oder andere Tipp für euch mit dabei oder zumindest vielleicht etwas, das euch interessieren könnte. Schauen wir mal. Ich hoffe es zumindest. Ich bin ja, muss ich ganz ehrlich sagen, seit Death Stranding erschienen ist, ein ziemlicher Fan von dem Spiel. Death Stranding, wir haben ja schon eine ganze Folge dazu gemacht bei Coffee Cake and Games damals noch. Das hat mich schon ziemlich umgehauen. Also das war auf so vielen Ebenen für mich ein so cleveres und so gutes Spiel, dass mir eben auch wirklich wegen des Gameplay-Loops an sich so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat dann einfach. Gerade so ab der Hälfte des Spiels hinten raus wird das eben richtig, richtig gut. Und der DLC streuselt dann nochmal so ein bisschen coolen Bonus-Content hinzu, das Next-Gen-Upgrade. Also das ist schon sehr cool, da freue ich mich sehr auf den zweiten Teil. Und seitdem bin ich immer so ein bisschen auf der Suche nach so ähnlichen Spielen. Und damit meine ich rein vom Gameplay-Loop her Spiele, bei denen quasi der Weg das Ziel ist und bei denen der Weg auch die Schwierigkeit ist und die Strapazien sind, ne? Und ich meine damit nicht jetzt so Dark Souls-mäßig, dass einem irgendwie einfach super schwierige Gegner in den Weg geworfen werden und man muss die auswendig lernen und so, das könnte man ja auch darunter verstehen, sondern wirklich, wo die Welt der Gegner ist und wo das Überleben gut vorbereitet werden muss und wo man wirklich merkt, wie diese Reise Spuren hinterlässt und wo man eben frisch geduscht und abgegradet und voll bepackt mit Power-Ups aufbricht auf seine Reise und dann schleppt man sich wirklich gerade so noch mit dem letzten HP-Punkt über die Ziellinie und man selbst, genauso wie die Spielfigur und alles, was man irgendwie dabei hatte, ist geschunden und am Ende. Und genau so etwas habe ich eben gesucht. Und ich habe jetzt wieder 2 Kandidaten entdeckt, die so ein bisschen das Versprechen gegeben haben, in diese Nische, in diese Kerbe zu fallen. Ich nenne die einfach mal Stranding-Likes. Ich präge jetzt hier mit dem Begriff Stranding-Likes. Death-Likes, ne, wäre irgendwie, wird besser von der Zunge rollen, oder? Death-Likes. Aber Death-Like ist so aussagslos, ne? Alles kann Death-Like sein. Es gibt wahrscheinlich 1 Million Spiele mit Death im Namen. Aber bei Stranding, da weiß man's. Trotzdem ist Stranding ein bisschen ist unelegant, ne? Aber ich bleib bei Stranding-like. Ich finde Stranding-like gut. Also ich habe auf jeden Fall wieder nach Stranding-likes gesucht und 2 Spiele entdeckt, die da so ein bisschen in diese Kerbe fallen hätten können. Welche Spiele das sind und wie gut das funktioniert hat, das möchte ich jetzt eben mit euch besprechen. Bevor wir dann zu etwas ganz anderem kommen. Aber dazu später mehr. Also, was ich in letzter Zeit sehr viel gespielt habe, ist das Spiel Star Trucker. Star Trucker ist tatsächlich ein relativ neues Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist am 3. September erschienen. Also das hat erst ein paar Tage auf dem Buckel, ein paar Wochen auf dem Buckel. Das ist von Raw Fury gepublished, den Publisher kennt man wahrscheinlich, der Entwickler ist Monster and Monster. Und in dem Spiel spielt man eben, wie der Name schon vermuten lässt, einen Star Trucker. Und das quasi so im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir spielen wirklich einen Weltraum-Truck-Driver, in seinem Weltraumtruck. Und das ist wirklich so eine Fahrerkabine einfach, eines modernen LKWs, wie man die kennt. Nur da, wo eigentlich Reifen sein müssten, sind zwei fette Triebwerke. Und damit fliegt man dann quasi sogar so Auspuffpuffe links und rechts. Und damit fliegt man quasi durchs Weltall und kann eben so Anhänger ankoppeln mit seinem, es ist nicht wirklich eine Anhängerkupplung, es ist eher so ein, so, wie nannte man das, ein Traktorstrahl oder sowas. Damit koppelt man dann eben seine Anhänger an und bringt die von A nach B durchs Weltall. Und das ist so ein bisschen das Ding. Und ich dachte mir, naja, okay, das klingt ja irgendwie schon mal cool. Na, das Ganze funktioniert dann eben relativ simpel. Man nimmt so an irgendwelchen Handelsstationen Aufträge an. Man kann sich quasi so kleinere Waren, Kisten, irgendwelche Items, die besonders günstig sind, kleinere kaufen und die dann quasi direkt in seine Fahrerkabine holen. Man hat da quasi so ein kleines Regal auch, das man einräumen kann und sehr viel Stauraum für kleinere Items. Die muss man aber auch sichern im besten Fall, damit sie nicht kaputt gehen während der Fahrt. Man kann eben aber auch richtige Aufträge annehmen und dann transportiert man eben einen bis drei Anhänger von A nach B. Dafür kriegt man dann Geld und mit dem Geld kann man dann Upgrades für seinen Space-Lastwagen kaufen, dass er zum Beispiel schneller fährt, dass er bessere Bremsen hat, ne, alles Mögliche, so diese ganzen üblichen Stats, die man so erwartet. Gleichzeitig gibt's ein Level-Up-System und über dieses schaltet man neue Missionstypen frei, unter anderem. Also zum Beispiel, dass es dann fragile Fracht gibt oder dass es besonders schwere Fracht gibt, ne? Solche Sachen in der Richtung. Und ich dachte mir, das klingt ja eigentlich schon mal ziemlich geil, weil was ich mit der Idee von einem Space Trucker sehr stark verbinde, ist die Idee von Einsamkeit. Weil das sind so diese, das ist so das Kernelement. Also wenn ich an Trucker denke, an Real-Life-Trucker, also so im echten Leben Lastwagenfahrer, die durch ganz Europa ihre Waren fahren oder durch die USA oder wo auch immer, dann ist für mich das Erste, an was ich denke, so Einsamkeit, ne? So allein mit seiner Maschine auf der Straße. Das ist das. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben das Thema Weltall. Also wir verlegen das Ganze von unseren Straßen in die Zukunft ins All. Und was ist mehr isolierend, mehr einsam als Weltall? Und was ich mir eben vorgestellt habe unter diesem Spiel, ist wirklich so ein Ausdauer-Überlebenskampf, dass man seinen Truck und die Fracht durch die Gefahren des unendlichen leeren Alls von A nach B bringt. Asteroidenhagel, Solarwinde, Aliens, Space-Piraten, was weiß ich, ne? Einfach durch die ewigen Weiten, vielleicht passiert auch mal ganz lange nichts. Es wäre irgendwie, das war so meine Erwartung, das war so das Gefühl, das ich haben wollte. Und ich kann sagen, was das angeht, wurde ich zumindest bei Star Trucker ziemlich enttäuscht, weil tatsächlich handelt es sich bei dem Spiel viel mehr um einfach eine Wirtschaftssimulation. Würde ich jetzt sagen, mehr als eine Trucker-Simulation. Es gibt durchaus so Survival-Aspekte. Das will ich überhaupt nicht unter den Tisch fallen lassen. Es ist schon so, dass du in deinem Truck zum Beispiel künstliche Schwerkraft hast. Und die ist auch nützlich, weil ansonsten fliegen die ganze Zeit deine Gepäckstücke durch die Fahrkabine und gehen kaputt und dann verlierst du Kohle. Das ist nicht so gut. Deswegen solltest du gucken, dass du da immer genug Energie drauf hast zum Beispiel. Und du musst jedes System mit Energie, mit Batterien betreiben, die leer werden können. Die musst du austauschen. Und neben den Batterien gibt es dann noch so Kästchen, ich weiß nicht genau, irgendwelche Transformatoren, was weiß ich was, die auch kaputt gehen können. Du musst Luftfilter austauschen. Du musst gucken, dass dein Truck genug Sauerstoff hat. Wenn du zu viele Löcher in deiner Hülle hast, dann sinkt dein Sauerstoffgehalt schneller als deine Luftfilter, deine Luftanlage das wieder produzieren kann. Da musst du dich in dein Spacesuit schwingen und das irgendwie alles wieder zuschweißen und so weiter, ne? Es gibt diese Survival-Aspekte und diese Planungsaspekte, aber ich war ein bisschen enttäuscht über den Maßstab in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn anstatt von endlosen Weiten kriegt man tatsächlich sehr kompakte kleine Maps. Und zwar wirklich auch, nicht nur in der, Also nicht nur vom Gefühl her sehr klein, sondern auch wirklich gewollt in der Darstellung sehr klein. Man sieht ja immer so eine Entfernungsanzeige und man fliegt da mit seinem Space Truck teilweise halt irgendwie 2-3 Kilometer von A nach B und fertig. Man fliegt halt zu irgendeinem Sprungtor, dann kommt man zu einem neuen Sektor, dann hat man eine neue Skybox im Hintergrund. Die Sektoren sind teilweise schön gestaltet, ne? Da gibt es Asteroidenfelder, da gibt es riesige Industrieanlagen, die so den ganzen Weltall schon fast in so ein Tunnelsystem verwandeln, durch das man fliegen muss. Das ist nett. Aber man hat halt immer so einen Space Highway, über den man am besten fliegt. Oder eben, wie schon gesagt, so eine richtige Gängelung, durch die man fliegen muss. Und alles ist sehr klein und sehr eng. Also genau das Gegenteil von dem, was ich im Weltall erwarten würde in so einer Space-Simulation. Und letztendlich ist es vielmehr so ein bisschen ein Risk-Reward zum einen, weil du kannst von deiner Autobahn, von deinem Space Highway runterfahren, um Abkürzungen zu nehmen. Das sind dann aber Schrottteile oder Asteroiden. Dann kriegst du vielleicht Schaden und musst reparieren und kriegst vielleicht auch weniger Geld, kriegst was abgezogen. Und gleichzeitig kannst du aber dann vielleicht deinen Timeplan besser einhalten, ne? So ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen fährst du wirklich auf vorgegebenen Pfaden und es geht eher darum, dass du so ein bisschen diese wacky Physik, diese Trägheit, die du hast im Weltall, ausgleichst immer wieder, gerade mit deinen schweren Containern, dass du quasi nicht nur wie mit einem echten Lastwagen so auf einer zweidimensionalen Ebene den Anhänger und deinen Truck rangieren musst, sondern jetzt auf einer dreidimensionalen Ebene inklusive Rotation und sowas, ne? Das ist eher so ein bisschen Geschicklichkeit, würde ich sagen, dass man immer rechtzeitig bremst, den rechtzeitig ausrichtet oder die Kurven rechtzeitig nimmt und hat weniger von dem, was ich jetzt gesucht habe. Insofern war ich da ein bisschen enttäuscht von dem Spiel. Ich finde es tatsächlich ganz nett und ich glaube, wenn man Bock auf ein Spiel hat, das ich jetzt beschrieben habe, dann ist das schon was, das kann man sich mal anschauen. Ich schaue gerade auf Steam, hat es eine Nutzerrezension von 75%, also größtenteils positiv. Ich glaube, wenn man das mag, dann ist das schon ganz nett. Aber für mich war es jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Und genau, das wäre auch so mein Fazit. Allgemein glaube ich, ganz nett. Ein ganz nettes Spiel. Eine Transportsimulation halt einfach wirklich eher als diese Survival-Simulation, die ich gern gehabt hätte. Aber das war nicht das einzige Spiel, das eben zufälligerweise nämlich relativ zeitgleich im Game Pass erschienen ist. Deswegen bin ich überhaupt drüber gestolpert. Sondern was dann auch noch in den Game Pass gekommen ist, ist Expeditions, a Mudrunner Game. Ich habe ja mit Merlin schon vor einiger Zeit schon mal über Mudrunner geredet. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war der Nachfolger, SnowRunner. Basically im Kern eine Physik-Simulation-Sandbox, in der man mit Geländefahrzeugen, schweren Transportfahrzeugen, Waren von A nach B transportiert und das auf einer ziemlich großen Map, die verschiedene Hindernisse für die Fahrzeuge bietet. Riesige Schlammpfützen, Flüsse, reißende Flüsse, Seen, Sumpfgebiete, Wälder, ne, alles, was halt für so ein Auto nicht leicht zu durchqueren ist. Und man muss dann eben Wege finden, wie man die Waren von A nach B bringt. Man kann versuchen mit kleinen Scouts die schwereren Autos irgendwo aus dem Schlamm zu ziehen, wenn die das leichter durch den Schlamm schaffen. Man kann versuchen, die Autos abzugraden mit dem Geld, das man verdient und so weiter und so fort. Eine echt coole Physiksimulation in erster Linie und auch ein Spiel, das eben genau in diese Kategorie gefallen ist, also SnowRunner meine ich jetzt noch, von den Stranding-Likes. Also genau dieses, du fängst mit deinem Auto an, du tankst voll, du nimmst dir vielleicht noch ein bisschen extra Benzin mit oder sowas, weil der Weg wird lang, du schaust, dass du die richtigen Reifen für die Strecke hast, du breitest vielleicht schon mal das andere Auto vor oder fährst mit dem auch schon immer hinterher, weil du weißt, es gibt ein paar Stellen, da wird's knifflig. Und dann am Ende kommst du quasi an deinem Ziel an oder vielleicht auch nicht. Aber wenn, dann wahrscheinlich mit kaputten Reifen, der Tank ist leer, das Auto ist kaputt und irgendwie schaffst du es gerade so noch Schlamm überströmt über die Ziellinie. Das ist so ein bisschen das, was ich mit diesem Stranding-like meine. Und Expeditions hat jetzt quasi nochmal so einen so einen Kniff. Das greift quasi dieses Konzept auf, das ich gerade beschrieben habe, macht das aber jetzt ein bisschen missionsbasierter. Weil früher, wie gesagt, hattest du ja in MudRunner oder auch in SnowRunner, dem Nachfolger, in erster Linie eine offene Welt, in der du relativ frei agieren konntest. Du konntest ein bisschen Stahl kaufen und Brücken bauen, damit deine Lieferungen einfacher wurden. Aber im Endeffekt bist du irgendwo hingefahren, hast eine Mission angenommen und dann bist du von A nach B gefahren, hast die Mission abgeschlossen, hast Geld verdient, Truck upgraded und dann bist du wieder irgendwo anders hingefahren. Das war so das Prinzip. Und dieses Expeditions am MudRunner Game ist jetzt gar nicht so viel anders, würde ich sagen, wie MudRunner oder SnowRunner. Aber es im Endeffekt hast du jetzt quasi ein Hauptquartier, das übergreifend ist, über die Maps hinweg verbunden ist. Und in diesem Hauptquartier hast du deine Garage, hast du deine Autos, kannst die Autos upgraden, rekrutierst Personal, sowas wie Manager, damit du irgendwie für gewisse Aktionen mehr Geld verdienst, oder Mechaniker, die dir gewisse Bonis auf deine Expedition geben. Und dann startest du von da aus auf einer von vier Maps eine Expedition, und das ist quasi eine spezifische Mission, die du auf dieser Map dann durchführst. Die Maps sind genauso aufgebaut wie in den Vorgängern. Es ist eine relativ große offene Welt, es gibt mehrere Hauptquartiere, von denen du aus starten kannst, aber du nimmst jetzt quasi nicht mehr den Auftrag an, bring 5 Tonnen Holz von A nach B in Sägewerk, sondern du hast jetzt die Mission: Fahr mal auf den Hügel, starte deine Drohne und kartografiere das Gebiet und dann stell da oben eine Wetterstation auf. Und beim nächsten Mal fährst du zum Fluss runter und nimmst da irgendwelche Proben und bringst die nach Hause. Oder du schleppst den alten Truck, der irgendwo im Schlamm stecken geblieben ist, ab zurück in die Basis. Sowas in der Art. Und du kannst dann eben auch so ein bisschen deine eigene Basis ausbauen mit Gebäuden, Werkstätten, die dich zusätzlich mit Ressourcen versorgen. Ein Hubschrauberlandeplatz, der die Schnellreise vereinfacht und so weiter und so fort. Und das kannst du eben mit dem Geld machen, das du in den einzelnen Missionen verdienst. Und hier habe ich ein Spiel, das tatsächlich mehr in diese Stranding-like-Nische fällt, die ich gerne hätte, weil da ist es wirklich so, dass du mit deinem Auto startest und der Weg ist verdammt beschwerlich. Ich habe da erst kurz vor der Aufnahme wieder eine Mission gemacht, damit ihr euch das richtig vorstellen könnt, beschreibe ich die einfach mal. Da musste ich quasi von einer Karte, auf der ich starten durfte, durch einen Tunnel quasi, eine Schnellreiseoption am Rand dieser Karte, in ein anderes Gebiet fahren. Und in dem anderen Gebiet musste ich dann eine geologische Untersuchung machen. Und dafür musste ich wirklich ein sehr schweres Gerät auf die Ladefläche von meinem fettesten Truck laden. Also bin ich erstmal mit meinem fettesten Truck, mit diesem sehr schweren Riesengerät auf der Ladefläche losgefahren. Von meiner Basis aus zu dem Schnellreisepunkt auf die neue Map erstmal. Und dann habe ich eben schon mal so ein bisschen das Problem gehabt, weil es gab quasi 2 Wege, die ich theoretisch nehmen konnte, um zu diesem Schnellreisepunkt zu nehmen. Entweder fahre ich, nachdem ich den Hügel von meiner Basis runtergekommen bin, bis dahin noch alles easy, den Berg hoch zu dem Flugzeugwrack, muss dann auf der anderen Seite aber wieder einen Weg nach unten finden und dann über recht steinigen Weg. Oder aber ich fahre durchs Flussbett, wo es teilweise sehr eng wird, wo es ziemlich spitze, steinige Kanten gibt, an denen man sich verheddern kann, wo ich am Schluss dann auch nochmal einen relativ steilen Berg nach oben muss. Das waren so die beiden Optionen, die ich hatte. Ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich über den Hügel fahre, weil ich mir dachte, in dem Flussbett da verheddert sich hundertprozentig mein schwerer Truck. Der bleibt im Schlamm stecken. Mit Schlamm kommt er eh nicht so gut klar. Der ist Offroad ganz gut, aber nicht im Schlamm. Also lieber trocken bleiben, lieber über den Hügel fahren. Es lief dann auch alles soweit ganz gut. Aber als ich dann eben den relativ steilen Berg zu diesem abgestürzten Flugzeug hoch wollte, was so mein erster richtiger Checkpoint war, ist mein Truck nicht mehr hochgekommen. Der hat es alleine nicht geschafft, den Hügel zu erklimmen. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, die man nutzen kann, um das Fahrzeug Offroad-fähiger zu machen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Gänge, die man einstellen kann. Man kann Allradantrieb aktivieren. Man kann noch irgendeine andere Sache einstellen, dass sich die Achsen unterschiedlich schnell drehen dürfen oder sowas in der Art. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber für das Spiel ist das auch nicht notwendig. Und es gibt noch die Möglichkeit, gerade für sehr steiniges Terrain, dass man den Druck auf den Reifen reduziert. Dadurch nehmen die Reifen mehr Schaden und man verbraucht wesentlich mehr Benzin, aber das hilft einem manchmal, eben gerade so hügelige Stellen zu überwinden. Aber es hat Alex nichts gebracht, ich habe meinen Truck einfach nicht hochgebracht und ich habe mich nicht gut vorbereitet auf die Expedition, weil es gibt halt eben auch Items, die einem helfen können. Man kann zum Beispiel in dieser Welt Anker setzen, sogenannte Anker. Das sind dann so Punkte, an denen kann man Abschleppseile befestigen. Und dann kann man sich an der Winde quasi halt zum Beispiel so einen Hügel hochziehen. Hatte ich jetzt nicht. Also bin ich zurück ins Lager, habe meinen besten Scout ausgerüstet, so ein Buggy, Buggy ist nicht das richtige Wort, so ein Jeep eher, glaube ich. Und hab den dann vollgeladen mit extra Benzin, mit extra Ersatzteilen, damit man Motor mal wieder reparieren kann, weil der war schon ein bisschen ramponiert von meinem Truck. Mit Anker, mit, wie nennt man das, wo man so pumpt und dann hebt man ein Auto an damit. Sowas auch, damit man ein Auto wieder aufstellen kann, wenn es umgefallen ist. Und sowas alles, ne? Und dann bin ich hinterher gefahren und dann bin ich quasi zu meinem Truck gefahren, bin mit dem Scout relativ easy im Berg hochgekommen, hab den dann oben quer hingestellt mit gezogener Handbremse und hab über ein Abschleppseil den Truck dann quasi hochgezogen. Da hat quasi dann mein Scout als Anker gedient. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich die ganzen Ressourcen, die ich mitgenommen habe, in meinen Truck geladen und dann hat der seine Reise fortgesetzt. Und gegenüber vom Hügel war dann ein großes Problem, weil ich wusste nicht genau, wie ich da runterkomme. Der einzige wirkliche Weg, der runterführt, war viel zu eng für den Truck. Also habe ich mir gedacht, YOLO, und bin einfach Vollgas über die Klippe gesprungen. Der Truck hat's überlebt, aber auf dem Rücken liegend. War aber kein Problem. Ich habe ja mein Gerät, mit dem man Autos wieder aufstellen kann, dabei gehabt und habe den wieder umgedreht und bin weitergefahren und habe ein paar kleine Sachen repariert. Alles gut. Naja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. So funktioniert das Ganze. Und bis ich dann mit meinem Truck quasi angekommen bin im neuen Gebiet, wo überhaupt erst dann die Mission so richtig losgeht, war mein Benzintank fast leer. Der Motor war ziemlich kaputt. Die Reifen waren ziemlich kaputt. Beziehungsweise hatte ich meine Ersatzreifen quasi benutzt. Ein paar hatte ich dabei. Und die alten Reifen waren weg und er sah halt wirklich auch nicht mehr gut aus, ne? Es hat noch alles funktioniert, aber ich habe halt gespürt, wie beschwerlich dieser Weg war. Also das, was ich durchgemacht habe, was ich machen musste, damit ich diesen Weg schaffe, das durch den Schlamm graben, den Hügel erklimmen, von der Klippe springen und so weiter und so fort, all das habe ich dem Truck angesehen und das ist so schön. Ich habe es nicht nur an meinen Stats gemerkt, ich habe es nicht nur an meinen Ressourcen gemerkt, ich habe es auch gesehen, ich habe es gespürt und das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis, muss ich schon sagen. Und deswegen gefällt mir ehrlich gesagt Expeditions, a Mudrunner Game, ganz gut, aber nur in kleinen Portionen, weil ich finde tatsächlich, das Gameplay ist da irgendwie ein bisschen sehr eintönig, weil im Endeffekt machst du halt wirklich nichts anderes wie das, was ich gerade beschrieben habe, nur ersetze Berg durch Fluss, ne? Fertig. Und das ist halt schon immer wieder das Gleiche und so einzelne Expeditionen können schon mal 1-2 Stunden in Anspruch nehmen, also das ist gar nicht ohne und es gibt super viele Missionen. Wenn ich raten müsste, schätzen müsste, würde ich sagen, über die 4 Maps verteilt wird schon so 50 bis 100 Missionen geben. Wenn man da alles machen will, ist man einigermaßen lang beschäftigt. Wenn man gewisse Missionen in einer Map erfüllt hat, schaltet man dann auch den Free-Roam-Modus frei. Da funktioniert das Spiel dann fast wieder so ein bisschen wie das klassische Mudrunner, nur eben nicht mit transportiere jetzt eben 3 Tonnen Holz von A nach B, sondern man kann halt dann wirklich so ein bisschen die Map erkunden, weil es gibt auch so optionale Missionen, die überall rumliegen und es gibt Punkte, die man entdecken kann, für die man dann auch Erfahrungspunkte oder Geld kriegt. Es gibt so vom Flugzeug abgeworfene Care-Pakete, wo man sich ein paar Bonusressourcen rausholen kann und. Also da gibt es schon einiges zu entdecken. Wenn man daran Spaß hat, dann ist das, glaube ich, schon ganz cool. Ich sehe gerade, dass auf Steam die Bewertungen relativ negativ sind, ausgeglichen 60%. Wenn ich da mal so reinklicke, scheint das Spiel am PC, das sind auch relativ aktuelle noch, also immer noch ziemlich mit technischen Problemen zu kämpfen, hatte ich jetzt tatsächlich auf der Xbox Series S überhaupt nicht. Aber ja, von sehr viel Bugs wird hier noch berichtet. Da hatte ich tatsächlich wenig Probleme. Im Menü tatsächlich gibt es ein paar Funktionen, auf der Map, die scheinen nicht so zu funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Da musste ich so Workarounds finden, aber dann hat es schon geklappt. Aber jetzt nichts Großartiges, was mir irgendwie das Spiel kaputt gemacht hätte. Also ja, Expeditions, am Mudrunner Game, fand ich schon ganz nett, würde ich sagen. Fand ich schon ganz cool. Finde ich auch immer noch ganz cool. Und da spiele ich wirklich so, wisst ihr, jeden zweiten Tag mal eine Mission. Und manchmal höre ich dann mittendrin auf, weil ich frustriert bin, weil ich wieder irgendwo in den Canyon gefallen bin. Aber gut, das gehört dazu. Das Spiel hat übrigens seit kürzerem, das ist am 5. März erschienen dieses Jahr und hat jetzt seit kurzem auch einen Koop-Modus, den habe ich aber noch nicht getestet. Das stelle ich mir ehrlich gesagt ziemlich cool vor. Mal gucken, ob ich die Merlin, ja nie im Leben, kann ich die dazu überreden, mit mir Mudrunner zu spielen, befürchte ich. Aber Bock, also das wäre interessant, ne? Wenn man dann gleich zu zweit aufbricht und sich gleich gegenseitig mit Schleppseilen irgendwo rausziehen kann und Benzin teilen kann und so Sachen, ne? Das gibt dem Ganzen nochmal eine taktische Komponente und macht's, glaube ich, schon auch nochmal spannender. Doch, kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, nee, niemals. Das werde ich nie testen können, leider. Naja, okay. Ansonsten, ja, genau, das ist halt das. Werde ich schon noch ein bisschen weiterspielen. Ja, hey, da an der Stelle habe ich gleich mal eine Aufforderung an euch da draußen, bevor ich jetzt das große Stranding-like-Kapitel dieses Podcasts heute, dieser Folge heute beende und zu was anderem komme, möchte ich euch mal bitte bitten, dass ihr, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, vielleicht einfach in den YouTube-Kommentaren oder auf meinem Discord-Server mir gerne Spiele empfehlt, die so ein bisschen in die Nische fallen, die ich euch gerade beschrieben habe. Ne? Das, was ich eben als Stranding-like bezeichnen würde. Der Weg ist das Ziel, Spiele. Strapazen. Ich will einen Weg, der schwer überwindbar ist und ich will das auch spüren. Ich will das nicht nur im Gameplay, sondern auch optisch dargestellt und in meinem Ressourcenmanagement spüren. Ich will wissen, was ich die letzte Stunde so geleistet habe und ich will es meiner Hauptfigur, meinem Gefährt, was auch immer, ansehen. Wenn ihr da irgendwas kennt, ne, was so auch so gerne so einen Survival-Aspekt hat, so dieses auf die Expedition wirklich vorbereiten und immer her damit. Ich bin wirklich auf der Suche nach solchen Spielen und finde aktuell noch sehr wenig davon. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht gibt es ja irgendwo ein Publisher, ein Entwickler, oder auch nur ein Spiel, das da perfekt in die Kerbe schlägt und ich kenne es nur nicht. Also immer gern her mit euren Empfehlungen, schaue ich mir sehr gerne an, vielleicht mache ich dann auch mal einen Podcast drüber. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir diesen Teil des Podcasts und gehen zu einem anderen Thema, einem Spiel, das jetzt schon länger erschienen ist, nämlich schon seit, ich muss mal gucken, schon ein paar Monate, glaube ich, seit Mai dieses Jahr. Und das zumindest so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, ziemlich unterm Radar von vielen durchgeflogen ist. Obwohl ich das Gefühl hatte, der Vorgänger war eigentlich ziemlich populär, wurde ganz schön gehypt und war auch ein ziemlich beliebtes Spiel. Und zwar Senua's Saga Hellblade 2. Das hatte ich tatsächlich schon ziemlich lange installiert auf meiner Xbox und habe mir immer gedacht, ach komm, irgendwann spiele ich das mal. Und es hat tatsächlich bis jetzt gedauert, bis ich irgendwie mal so ein bisschen Bock hatte, das zu starten. Ich finde, auf solche Spiele, Hellblade ist ja auch ein sehr narrativ getriebenes Spiel, das muss man auch fast mit Kopfhörern spielen und muss sich wirklich drauf einlassen. Für sowas muss ich in der Stimmung sein. Ne, so ein Mudrunner, das ist so ein geiler Snack, den kann ich zwischendurch mitnehmen. Da läuft währenddessen auf dem zweiten Bildschirm It's Always Sunny in Philadelphia oder irgendein YouTube-Video oder Office oder ne, was ich halt gerade so wieder zum 100. Mal gucke und währenddessen spiele ich dann Mudrunner und das ist cool. Das geht natürlich mit Hellblade 2 nicht. Da muss man sich auf einer anderen Ebene einlassen. Und jetzt hatte ich mal irgendwie am Wochenende die Muse, mich endlich drauf einzulassen. Ich bin erst ein paar Stunden drin. Vielleicht reden wir nochmal drüber, wenn ich durch bin. Aber ich wollte schon mal so ein bisschen meine ersten Gedanken zu dem Spiel mit euch teilen. Denn es gibt ein paar Sachen, die verwirren mich sehr, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die irritieren mich sehr stark an dem Spiel. Also, falls ihr Hellblade nicht kennt, Senua's Sacrifice, den ersten Teil, das ist im Grunde ein ja, nennt man es Action-Adventure. Es ist ein Walking-Simulator mit Rätsel- und Kampfsystem. So würde ich eher nennen. Auf Wikipedia wird es als Action-Adventure-Game bezeichnet. Ich finde, das weckt falsche Assoziationen. Es ist in erster Linie tatsächlich ein sehr narrativ getriebenes, stimmungsvolles, sehr geil inszeniertes Spiel mit Rätsel- und Kampfpassagen, das in der keltischen und nordischen Mythologie verankert ist. Wir spielen eine Pikt, wie sagt man denn zu Pikt im Deutschen? Haben die einen deutschen Namen? Die Pykten, oder? Pikten? Naja, auf jeden Fall eine Kriegerin von einem Stamm, die eben so heißen, wie ich gerade gesagt habe. Und ihr komplettes Dorf wird im Grunde von Wikingern niedergemetzelt. Ihr Verlobter wird in einem grausamen Ritual entweidet und gekreuzigt. Und sie nimmt jetzt den Kopf ihres Verlobten und macht sich auf dem Weg nach Helheim ins Reich der Toten, um dort die Seele von ihrem Verlobten wiederzukriegen und ihn quasi wieder zu erwecken. Das Besondere an dem Spiel, was zumindest sehr viel diskutiert wurde, was das, glaube ich, auch sehr populär gemacht hat, ist, dass es sich bei dem Spiel um eine Metapher handelte für eine Psychose. Das Entwicklungsteam hat da auch mit Betroffenen und mit Spezialisten für Psychosen, für mentale Gesundheit zusammengesetzt, um quasi die Symptome einer Psychose bestmöglich für Nicht-Betroffene in Videospielform darzustellen. Und das ist ein ziemlich interessantes Erlebnis. Also wenn ihr das noch nicht gespielt habt, kann ich euch auch den ersten Teil, glaube ich, jetzt noch sehr ans Herz legen. Der hat spielerisch wirklich seine Schwächen. Ich finde das Kampfsystem gerade im ersten Teil nicht gut. Ich finde das Rätseldesign nicht gut und repetitiv. Aber das Erlebnis ist wirklich ein sehr cooles. Unbedingt mit Kopfhörern auch spielen, weil zum einen, das ist wahrscheinlich so das markanteste Feature, das eben auch so eine Psychose darstellt, hat man permanent innere Stimmen auf den Ohren, die so um einen rum tanzen. Also man sieht sie nicht, aber man hört sie. Man hört sie, wie sie dir ins Ohr flüstern oder schreien und wie sie alles kommentieren, was passiert, dir Ratschläge geben, dich ent- oder auch, gibt es ein Gegenteil von entmutigen, bemutigen, was? Aufbauen, dich entmutigen oder auch aufbauen, anfeuern, ne? Je nachdem, die einem interessanterweise auch manchmal Tipps geben, wie es weitergeht, was ich ein bisschen, weiß ich nicht, aber gut, okay. Und zum anderen wird aber auch visuell, aber auch, und das muss ich dem Spiel eben zugute halten, in den Gameplay-Mechaniken Psychose abgebildet. Also ich habe gesagt, die Rätsel sind ein bisschen lame und repetitiv und vielleicht nicht die besten Videospielrätsel. Aber die Rätsel versuchen halt eben auch ein Symptom einer Psychose abzubilden. Und das muss ich wieder respektieren und finde das sehr cool. Nämlich funktionieren die Rätsel sehr oft so, dass du irgendwelche Zeichen in der Umgebung erkennen musst. Und im Endeffekt, von der Spielmechanik her, heißt das, du gehst irgendwo hin und wenn du richtig stehst, guckst du in die richtige Richtung und dann ragen irgendwie der Baumstamm und die Wäscheleine im Hintergrund so übereinander, dass irgend so ein keltisches Symbol draus wird, ne? Und das Rätsel ist gelöst. Ist ein bisschen lame, aber es soll quasi eben abbilden, dass Menschen mit Psychose sehr oft überall versteckte Botschaften sehen und Zusammenhänge sehen, wo überhaupt keine sind, ne? Und plötzlich ist diese eine Rune oder in unserer Zeit würde man sagen, die eine Zahl ganz wichtig und ist überall und man entdeckt sie irgendwo in der Landschaft in den Rasen gemäht vom Nachbarn und denkt sich, aha, der Nachbar steckt auch in der Verschwörung drin, so ein bisschen in die Richtung. Und das will eben dieses Spiel da abbilden. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Also wie gesagt, tolles Erlebnis, mittelmäßiges Spiel. Aber gut, trotzdem mochte ich Hellblade Senua's Sacrifice wirklich sehr gerne und habe mich eigentlich auf den Nachfolger gefreut und habe jetzt eben auch so ein bisschen die Stimmung gefunden, das zu spielen. Das Spiel sieht erstmal auf den ersten Blick schon mal verdammt gut wieder aus. Also Hellblade Senua's Sacrifice sah ja damals 2017 schon unglaublich aus. Also das war wirklich der Hammer. Und auch jetzt der zweite Teil sieht auch für moderne Maßstäbe wieder sehr gut aus. Ich spiele das auf der Xbox Series S und trotzdem sieht es wirklich genial aus. Auf PC und Series X sieht es nochmal ein bisschen hübscher aus, aber ohne Scheiß. Wow, wirklich. Also gerade auf der Series S, der Hammer. Optisch der absolute Hammer. gerade so die Landschaften und so weiter, die sind wirklich teilweise fotorealistisch, würde ich fast sagen. Und ja, die Reise unserer Heldin geht quasi weiter. Wir beginnen unsere Reise mit einer Cutscene auf einem Sklavenschiff. Wir wurden gefangen genommen von Sklaventreibern. Das Schiff, auf dem wir transportiert werden, kentert dann aber. Und wir werden irgendwo an die Küste gespült. Und dann kämpfen wir uns erstmal durch so Sklaventreiber, die überlebt haben, durch und an der Küste entlang und suchen einen Ausweg, suchen Überlebende, suchen... Das wissen wir aber noch nicht genau, warum auch den Herkunftsort dieser Sklaventreiber, weil der anscheinend für Senua irgendeine große Bedeutung hat. Was mich aber dann, oder nee, damit, zu dem komme ich später, bleiben wir erstmal noch bei so Spielmechaniken. Inhaltlich hat sich tatsächlich spielmechanisch oder auch in der Inszenierung, in der Darstellung wenig getan. Seit dem ersten Teil sind jetzt mittlerweile auch schon wieder 17 ist das erschienen. Ja, genau, 7 Jahre vergangen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie wenig sich in den 7 Jahren getan hat bei Ninja Theory. Denn, ja, wie soll ich sagen, das Kampfsystem, fangen wir mit dem Kampfsystem an. Das Kampfsystem ist ein bisschen anders als im Vorgänger. Ich habe das Gefühl, man hat ein bisschen weniger Möglichkeiten. Es ist ein bisschen mehr gestreamlined und es funktioniert in manchen Teilen ein bisschen anders. Man kämpft jetzt zum Beispiel immer nur gegen einzelne Gegner. Man kann nicht gegen mehrere kämpfen. Das macht es ein bisschen einfacher, weil halt die Steuerung jetzt auch nicht die super beste ist, sage ich jetzt mal. Es gibt einen leichten Schlag, es gibt einen harten Schlag, der ein bisschen länger dauert, es gibt eine Ausweichtaste, es gibt eine Blocktaste und im Endeffekt stehst du deinem Gegner gegenüber und jeder Kampf fühlt sich ehrlich gesagt so ein bisschen an wie Punch-Out, würde ich sagen. Es ist am ehesten der beste Vergleich, der mir einfällt. Es ist so ein bisschen Punch-Out. Im richtigen Moment blocken oder ausweichen und dann Gegenoffensive starten. Man kann es vielleicht auch mit dem Nahkampfsystem von, wie hieß es? Naja, ihr wisst schon, dieses Horrorspiel von den Dead Space-Machern, das dann aber irgendwie auch nicht so wirklich gut war und wo man so einen Gefangenen spielt, haben wir auch im Podcast drüber geredet. Fanden wir auch nicht so gut, Michael und ich damals. Callisto-Protokoll meine ich. Ja, so ein bisschen mit dem Nahkampfsystem von Callisto-Protokoll kann man es auch vergleichen. Und genauso wie ich bei Callisto-Protokoll gesagt habe, das ist irgendwie, das funktioniert nicht besonders gut, würde ich auch hier sagen. Was soll ich sagen? Es funktioniert schon, aber das Spiel wird dadurch nicht besser. Wisst ihr, was ich meine? Das ist kein Feature, das Spiel jetzt wirklich gebraucht hätte. Im ersten schon nicht und auch im zweiten nicht. Und es hat sich da vom ersten auf den zweiten zu wenig verbessert, dass man das jetzt irgendwie loben könnte. Es nervt nicht großartig, aber das Spiel gewinnt dadurch auch nicht, würde ich sagen. Es ist eine nette Abwechslung, dass man ab und zu Gegner hat. Es gibt auch schon einen gewissen Bedrohungsfaktor, muss man sagen, weil es gibt halt wirklich Gegner, die nicht angreifen können. Dadurch werden so unheimliche Passagen ein bisschen unheimlicher, weil es gibt eine echte Gefahr. Aber gut, ansonsten, naja, vernachlässigbar. Und die Rätsel... Ich habe jetzt noch nicht super lang reingespielt, wie gesagt, aber im Vorgänger, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich den gespielt habe, aber im Vorgänger gab es in den Rätseln zumindest so ein bisschen Abwechslung. Hatte ich so in Erinnerung irgendwie. Da gab es ein paar unterschiedliche Ideen, dass man durch irgendwelche Druidentore geht und auf der anderen Seite sieht dann die Welt anders aus. Irgendwelche Objekte sind da, wo sie jetzt nicht mehr sind und naja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, gab es, glaube ich, schon im Original nur 2 verschiedene Rätselarten und genauso gibt es jetzt im Remake wieder die 2 gleichen Rätselarten, nur ein bisschen anders dargestellt. Ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke, jetzt während ich es erzähle, stimmt, es gibt nämlich wirklich nur 2 Arten von Rätsel und das finde ich wirklich ein bisschen schade und ein bisschen enttäuschend. Da hätte man, finde ich, wirklich mehr für das Spiel rausholen können, weil die Rätsel funktionieren eben so, wie ich gerade schon beschrieben habe. Du brauchst irgendwie, da ist ein mystisches, magisches Tor, das ist verschlossen und du kannst das Tor nur durchschreiten, wenn du die 3 Symbole findest, die 3 Runen. Und dann gehst du so ein bisschen durch die Welt und wenn du am richtigen Ort stehst, dann erscheinen auf dem Bildschirm lauter so kleine Flunsal und dann schaltest du in den Fokusmodus und dann zoomt es auch schon irgendwie zu dem Streifen Moos und dem blutigen Pfahl, die in der Perspektive kombiniert aussehen wie diese Rune. Und das wiederholst du dann noch zweimal und dann kannst du weiter. Und die anderen Rätsel sehen so aus, dass du so komische Wasserkugeln hast. Und das bringe ich jetzt erst in Verbindung mit den Druidentoren aus dem ersten Teil. Das ist genau die gleiche Mechanik. Und wenn du die Wasserkugeln fokussierst, dann erscheinen gewisse Konstrukte, während andere verschwinden. Ne, dann kannst du Hindernisse wegmachen, aber dadurch Wege freilegen. Aber das Hindernis ist gleichzeitig dann im zweiten Stockwerk wieder eine Plattform, die du wieder brauchst. Und so musst du immer wieder dann quasi so hin und her switchen zwischen Existenz und Nicht-Existenz von gewissen Objekten, die mal ein Hindernis und mal eben auch eine Brücke oder so sein können. Naja, genau, das sind die beiden Rätsel, die immer wieder vorkommen. Ich finde die Rätsel sehr also einerseits kommunizieren die schlecht. Die sind wirklich ein bisschen verwirrend und die sind auch ein bisschen langweilig, weil das sind keine Rätsel, wo man sich denkt, ah, okay, und wenn ich jetzt das hier mache und das da, dann passiert das und das. Keine Rätsel, wo man sich danach irgendwie clever fühlt, die irgendwie befriedigend zu lösen sind, sondern die sind meistens sehr linear und du drückst halt den Schalter, dann gehst du weiter, dann drückst du wieder den Schalter, dann kannst du wieder weiter und dann drückst du nochmal den Schalter und kannst nochmal weiter und dann ist das unter Anführungsstrichen Rätsel gelöst. Und genauso ist es bei den Runenrätseln. Du gehst halt einfach spazieren. Du gehst halt einfach durch ein abgegrenztes Areal spazieren, bis irgendwelche Flunsal kommen und dann guckst du irgendwo hin und dann ist das Rätsel unter Anführungsstrichen gelöst. Also spielmechanisch hat Hellblade 2 meiner Meinung nach genauso wie seinem Vorgänger auch wieder nicht wirklich was Sinnvolles zu bieten. Die Rätselpassagen genauso wie die Kampfpassagen haben meiner Meinung nach nur den einzigen Grund, die einzige Existenzberechtigung ist, dass die Abwechslung schaffen im Spiel. Und das ist auch gut, aber ja, ne, naja, okay. Also von dem Aspekt bin ich wirklich nicht begeistert. Aber die Story, die Inszenierung, die Darstellung von dieser Psychose, die Stimmen im Kopf, die Ängste aus der Kindheit, mit der wir uns herumschlagen müssen, die Visionen aus der Vergangenheit, die mit der Gegenwart verschmelzen, absolut großartig. Wirklich wieder absolut großartig, wie schon der erste. Ich liebe alles daran. Das Spiel wird auch nicht langweilig. Also selbst in den Kampfpassagen und in den Rätseln, ja, unter Vorbehalt, aber dazu komme ich noch. Aber selbst in irgendwelchen langen Walking-Simulator-Passagen, ne, wo man wirklich einfach nur lange geht, dadurch, dass du ständig deine Stimme im Kopf hast oder jetzt im zweiten Teil anders als im ersten, teilweise auch NPCs, echte Menschen, die dich begleiten und es wird permanent geredet und du hast permanent quasi nicht nur den Dialog, sondern auch den inneren Monolog, der alles kommentiert, was passiert. Und man hört diesen beiden Dialogen und Monologen quasi gleichzeitig zu und denkt sich so, ah, vielleicht haben die inneren Stimmen recht und der verrät mich jetzt. Aber andererseits, warum sollte der? Nee, die wollen mich nur wieder in die Irre führen. Aber andererseits haben sie mir an der Stelle auch schon geholfen. Na, das ist wirklich toll, das macht Spaß und das ist auch toll inszeniert. Richtig gut. Und auch die Passagen, in denen man dann sich immer wieder in albtraumhafte Szenarien begeben muss, in irgendwelche Dörfer, die gerade von den Draugr überfallen werden und in denen schreckliche Blutrituale gerade durchgeführt werden und wir werden Zeuge davon und dürfen nicht entdeckt werden. Und wenn wir in die absolut dunklen Höhlen gehen, wo irgendwelche Untoten auf uns lauern und wir verlieren unsere Waffe und schleichen dann durch die Dunkelheit, komplette Dunkelheit, nur ab und zu so ein gleißendes rotes Licht, das irgendwo aufleuchtet und wir sehen die schattenhaften Kreaturen durch die Dunkelheit rennen, alles musikalisch sehr gut untermalt und dazu unsere Stimmen, die uns komplett in die Paranoia und in den Wahnsinn treiben im Kopf. Wirklich toll. Ein unglaublich tolles Erlebnis. Super inszeniert. Mochte ich schon am ersten Teil, liebe ich jetzt gerade am zweiten Teil auch wieder. Ganz, ganz toll. Und selbst eben die Rätsel und die Kämpfe werden von den Stimmen im Kopf ganz gut untermalt. Da muss ich aber sagen, dass ich schon jetzt, obwohl ich erst ein paar Stunden gespielt habe, in den Kämpfen die Stimme in meinem Kopf echt nicht mehr hören kann, weil die gleichen 5 Sätze immer und immer wieder sagen. Und in den Rätseln, wenn man dann mal nicht weiterkommt, dann fangen sie sehr schnell an zu schweigen und man fängt an, sie zu vermissen. Da würde ich mir ab und zu so einen kleinen Tipp vielleicht wünschen. Gebt mir doch mal einen kleinen Tipp, Stimmen. Im Vorgänger waren die Stimmen wenigstens noch nützlich, weil da konnte man in den Kämpfen teilweise noch gegen mehrere Gegner gleichzeitig kämpfen. Und dann haben die Stimmen immer so gesagt, Achtung, hinter dir. Und dann wusste man, okay, jetzt mache ich eine Ausweichrolle oder sowas. Das gibt's ja jetzt nicht mehr. Ja, aber wie gesagt, ne, gameplay-technisch leider nichts aus dem Vorgänger gelernt, würde ich sagen, nichts verbessert. Ich würde sagen, die Rätsel kommunizieren ein bisschen besser, damit man sich nicht ganz so sehr verheddern kann wie im ersten. Und die Kämpfe sind simpler und deswegen nicht mehr so nervig. Das ist das Positivste, was ich drüber sagen kann. Aber ansonsten Inszenierung, Story, ne, das Gefühl einfach, das saugt einem rein richtig, richtig gut. Kann ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Was mich aber jetzt sehr irritiert und sehr verwirrt, und ich bin irgendwie gespannt, ob das irgendwie nochmal aufgegriffen wird in der Story. Jetzt passt mal auf, ne? Ich erkläre euch das jetzt mal. Ihr müsst mir, vielleicht liege ich ja hier komplett falsch, aber der erste Teil, Hellblade: Senua's Sacrifice, war eine Metapher für eine Psychose. Und wir begleiten, das war zumindest meine feste Überzeugung, das habe ich so verstanden, Senua da durch einen psychotischen Schub, würde ich sagen. Ihre komplette Reise war eine Reise durch ihre Psychose hin zur Heilung. Oder Heilung ist Quatsch, aber zur Selbstfindung, Erleichterung ihrer Symptome, ihrer negativen Symptome, nennt wie ihr wollt. Aber auf jeden Fall dachte ich, dass sich Hellblade, Senua's Sacrifice, fast ausschließlich, wenn nicht ausschließlich, im Inneren unserer Figur abspielt. Ich hatte zu keinem Moment in dem Spiel irgendwie das Gefühl, dass wir uns jetzt tatsächlich nach Helheim begeben und da tatsächlich die Göttin Hela töten. Also, keine Ahnung, das war nicht das, was ich aus Hellblade: Senua's Sacrifice mitgenommen habe. Ich dachte nicht, dass wir gegen irgendwelche untoten Götter kämpfen und gegen irgendwelche Zombies und so weiter. Ne? Weil ja eben auch alle Spielmechaniken und die ganze Inszenierung und das Rätsellösen und alles, was so mythisch und übernatürlich ist, ist ja auch quasi immer ein Symptom einer Psychose, das uns das Spiel nahebringen will. So, okay, ne? Alles klar. Und jetzt kommt Senua's Saga Hellblade 2 und plötzlich treffen wir andere NPCs und diese anderen NPCs reagieren auch auf diese seltsamen Kreaturen und Angstvisionen, die Senua hat. Und die erzählen uns irgendwas von Riesen, die wir töten müssen. Und das machen wir dann auch. Und dann sagen die, hey, gut, dass du die Riesen getötet hast. Und die sehen auch die Draugr. Und die sagen, Senua, du bist eine Seherin. Du hast gar keine Psychose. Du bist jetzt eine Superheldin plötzlich. Und ich weiß nicht genau, was ich davon jetzt halten soll, weil im Endeffekt, finde ich, wird dadurch so ein bisschen die Narrative des ersten Teils, also wisst ihr, ich verstehe es nicht. Hellblade 1 war ein Spiel, das uns eine Hauptfigur mit Psychose nahegebracht hat und ne, eine Metapher für Psychose war. Und jetzt kommt der zweite Teil und sagt, nö, die ist in Wirklichkeit eine Superheldin und die kann irgendwie mit Geistern kommunizieren und hat wirklich einen besonderen Draht zu Übernatürlichen und kann Sachen, die andere Menschen nicht können. Und ich denke mir so, Moment mal, was? Was? Das ist so ein bisschen wirklich komisch. Wirklich komisch. Es gibt immer noch so Rückblenden, wo wir in ihre Kindheit eintauchen. Sie hat irgendwie mit einer dunklen Gestalt zu kämpfen, die ihren Vater repräsentiert und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich schon immer noch so ein bisschen ihre Psychose, aber gleichzeitig hat sie jetzt wirklich Superkräfte. Und die Superkräfte gleichen aber den Symptomen einer Psychose. Aber es gibt eine Passage, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber ich muss euch das erzählen, damit ihr versteht, wie verwirrt ich bin. weil ich nicht verstehen will, was das Spiel uns da jetzt sagen will in dem Aspekt. Da wird so ein Gebetskreis gemacht, weil wir Informationen über eine Riesin rausgefunden haben und mit den Informationen können wir die besiegen. Und dann stehen da Leute um uns rum und beten und Senua ist in der Mitte und dann ist es so, als hätte Senua irgendwie eine Vision. Wir zoomen in ihren Kopf, plötzlich ist sie in einer Lava-Welt und in der Mitte von dieser Lava-Welt gefangen ist quasi diese Riesin und dann wird da draus so eine Art Rhythmusspiel. Da läuft ein sehr cooler, epischer Soundtrack und im Rhythmus des Soundtracks kommen so wutentbrannte Lava-Explosionen von dieser Riesin. Wir müssen immer wieder quasi von Schatten zu Schatten, von Hindernis zu Hindernis springen, rennen, damit wir nicht einfach verbrannt werden und dann schlagen wir die Ketten dieser Riesin tot und so weiter und letztendlich ist sie dann besiegt und stirbt und dann kommen wir wieder zu uns so ein bisschen. Und ich denke mir, aha, okay, das ist jetzt alles in ihrem Kopf passiert, verstehe. Das war jetzt quasi irgendwie so ein psychotischer Schub oder irgendwie sowas, irgendein krasser Traum, keine Ahnung. Und irgendein innerer Konflikt ist jetzt gelöst. Okay, meinetwegen. Und dann stehen aber die anderen Leute, die das Ritual durchgeführt haben, die gebetet haben, da und sagen, habt ihr das gesehen? Senua hat die Riesen getötet. Sie hat super awesome Riesentötungskräfte. Jetzt müssen wir weiterziehen und mehr Riesen töten. Ich hätte nicht gedacht, das ist möglich, aber wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Und ich denke mir so, was habt ihr mit euren eigenen Augen gesehen? Ich verstehe nicht die Narrative in dem Spiel. Was habt ihr denn mit euren... Habt ihr die Vision auch gesehen, wie sie in dieser Lava-Welt war? Oder hat sie in Wirklichkeit irgendwo auf der grünen Wiese, auf der wir waren, irgendjemanden totgeknüppelt? Und was ist Realität? Was ist wirklich passiert? Was haben die Leute gesehen? Von was reden die alle? Welche Riesen haben wir getötet? Und, hä? Versteht ihr, was ich meine? Diese Narrative von andere Menschen beobachten, was wir machen und unsere Wahrnehmung, die aber eigentlich nicht zur Realität passt, das verstehe ich noch nicht. Und ich bin sehr gespannt, vielleicht kommt ja ein Plot-Twist und am Schluss stellt sich raus, dass alle NPCs nur in unserem Kopf existieren, ich weiß es nicht. Aber aktuell bin ich da sehr verwirrt, was das Spiel angeht. Aber es ist gut, Leute, es ist wirklich gut. Ich kann das sehr empfehlen, auch wenn sowohl die Rätsel als auch die Kampfpassagen eher nicht nennenswert sind. Im besten Fall nicht nennenswert sind die narrativen Passagen, die inszenatorischen Passagen, ne? Also auch viele Rätselpassagen, ne, die Rätsel sind ja oft in coole Passagen eingeflochten. Deswegen ist es trotzdem geil, irgendwie das zu erkunden. Aber die Rätsel an sich sind halt eher unnötig. Aber ja. Aber cool, ich kann das wirklich empfehlen. Wenn ihr irgendwo einen Game Pass habt, dann No-Brainer. Unbedingt mal installieren und spielen. Kann ich schon wirklich empfehlen. Und ansonsten, ja, müsst ihr wissen, ob das was für euch ist. Aber ja, die Empfehlung gilt übrigens genauso noch für den ersten Teil. Wenn ihr den noch nicht gespielt habt, der ist wahrscheinlich sehr viel günstiger und leichter zu erhalten mittlerweile. Könnt ihr da mal gucken, ob ihr den vielleicht auch noch irgendwo herkriegt. Ist natürlich auch im Game Pass, falls ihr den habt. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss für heute. Ich hätte tatsächlich jetzt noch das vierte Spiel auf meiner Liste. Heben wir uns dann fürs nächste Mal auf, wenn Merlin auch wieder dabei ist. Und ich habe noch ein paar andere Themen, die ich eben nur mit Merlin besprechen will. Und ja, da haben wir coole Themen fürs nächste Mal. Ich hoffe, es war okay, dass wir heute unter uns waren. Hat mir Spaß gemacht, mir ein paar Sachen von der Seele zu reden. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann vergesst bitte nicht, dem Podcast eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens dazulassen. Spotify, Apple Podcast oder all die anderen Möglichkeiten, Podcasts zu hören. Und wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, natürlich liken und abonnieren, wäre super awesome. Und empfehlt den Podcast weiter. Dankeschön und bis nächste Woche dann. Macht's gut. Tschüss.